Letzte Woche habe ich euch erzählt, wie sich meine Selbstständigkeit und auch Krafteln, mein Handarbeitsbusiness, entwickelt hat. Heute hat dieser Podcast zum ersten Mal eine neue Form. Es ist ein Gespräch. Ihr hört also nicht nur mich und meine Gedanken, denn heute habe ich Elke Puls von L-Puls zu Gast. Elke hat ähnlich wie ich gestartet. Sie hatte zunächst einen privaten Nähblog, aus dem sich heraus das Unternehmen L-Puls entwickelte, das mittlerweile ein Familienbetrieb mit Mitarbeiterinnen ist. Nicht nur Elke arbeitet für L-Puls. 2018 ist ihr Mann mit eingestiegen, seitdem hat das Geschäft richtig Fahrt aufgenommen. Obwohl Elke genau wie ich mit Schnittmustern begonnen hat, steht L-Puls mittlerweile für mehr. Es geht um Nähen und um Stil und ihre Produkte gibt es sowohl online als auch offline. L-Puls veranstaltet mehrmals jährlich in verschiedenen Städten Näh-Dein-Stil-Camps, auf denen sich Hobbynäherinnen zum Nähen und auch für Workshops treffen. Dazu im Podcast mehr. Den Community-Gedanken hat Elke noch weiterentwickelt. Heute gibt es auch den Näh-Dein-Stil-Club, in dem gemeinsam in einer Online-Community gelernt und sich weiterentwickelt werden kann. Aber hört selbst! Hallo und herzlich willkommen zu PASST, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Rentsch-Bergner. Ich unterstütze Frauen dabei, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen, die sie schön und stark macht. Meine Mission ist es, dieses Gefühl der Stärke, der Schönheit und der Zufriedenheit möglichst vielen Frauen zu ermöglichen. Zum Beispiel auch dir. Schön, dass du zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 53 des PASST-Podcasts von Krafteln. Ein paar kleine Bemerkungen von mir noch vorneweg, bevor es mit dem Gespräch mit Elke Puls weitergeht. Zuallererst bitte entschuldigt die nicht ganz so optimale Soundqualität. Es ist mein erstes Interview im Podcast und dann auch noch im Homeoffice. Ich hatte schlichtweg vergessen, mein gutes Mikrofon zu benutzen. Jetzt klingt es ein bisschen so, als würde ich mit verschnupfter Nase telefonieren. Nun ja, so war es eigentlich auch. Aber ich habe versucht, es technisch so gut, wie es mir möglich war, aufzubereiten. Aber jetzt zu meinem Gespräch mit Elke. Ich wünsche euch viel Freude dabei.
Ja, hallo. Heute spreche ich mit Elke von L-Puls. Elke, hallo. Schön, dass du da bist.
Hallo Maike, schön, dass ich bei dir sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, du bist mein erster Podcast-Gast und ich habe auch erfahren, dass du zum ersten Mal zu Gast bist im Podcast. Ja. Wir machen also ein gemeinsames erstes Mal. Das finde ich ganz wunderbar. Ich freue mich, dass du da bist. Ich glaube, dich kennen ganz viele Leute, aber vielleicht magst du dich doch noch mal kurz vorstellen, wer du bist und was du eigentlich machst.
Ja, also ich bin... Einfach für ein bisschen Kontext, 43 Jahre alt, ich habe 3 Kinder, bin verheiratet und wir wohnen im Süden von Berlin. Was ich mache, ich habe mir immer ganz viel Mühe gegeben, das möglichst in kurze Sätze packen zu können, aber meistens schweife ich dann doch ein bisschen aus.
Eher also mit dem Elevator-Pitch.
Ja, genau. Also im Kern ist es so, dass, dass du bei L-Puls eben die Möglichkeit hast, zu lernen, wie du deinen Stil in Kleidung umsetzen kannst, in selbstgenähter Kleidung.
Näh-Dein-Stil ist euer Claim, euer Motto.
Näh-Deinen-Stil, genau, das ist das Motto. Und das liefern wir eben in verschiedenen Formaten. Einerseits eben auch in einem Podcast, dem Näh-Deinen-Stil-Podcast. Dann gibt es den Näh-Deinen-Stil-Club. Das ist ein ganz neues Format noch. Das haben wir im August letztes Jahr auf den Markt gebracht und sind gleich mit über 100 Gründungsmitgliedern gestartet. Und da kommt eben genau das zusammen. Also ich habe ja vor einiger Zeit auch eine Ausbildung zur Farb- und Typstylistin gemacht, um sozusagen das alles noch richtig fundiert zu unterfüttern, was ich meinen Kundinnen da biete. Natürlich auch meine Erfahrung aus den letzten Jahren. Und es ist eine Mischung aus Stilfindung und eben die Näh-Skills auf das nächste Level zu bringen.
Ich glaube, du hast noch eine Sache vergessen, und zwar hast du ja nicht nur eine Online-Community, sondern du hast auch noch eine Offline-Community, denn du organisierst auch noch die Näh-Camps, auf denen ich ja auch immer dabei war und Workshops gegeben habe.
Ja, also das ist auch ein sehr beliebtes Community-Event und zwar aus verschiedenen Gründen. Also die meisten kommen, weil sie eben nicht mehr nur alleine für sich nähen wollen. Dann auch aus dem Grund, dass sie online zum Beispiel im Club Frauen kennengelernt haben, die sie dann auch mal live treffen möchten.
Oder dich.
Und, ja, oder mich möglicherweise. Und dann ist es eben auch so, dass manche einfach nur neugierig sind. Die können sich da nichts drunter vorstellen und die buchen sich ein Ticket und kommen einfach und stehen dann da und sagen, ach, ich bin total gespannt, ich weiß gar nicht, was mich erwartet, ich freue mich einfach und das ist einfach total schön. Und ja, bei so einem Wochenende, das sind maximal 40 Frauen, die da zusammenkommen, das ist ja auch so eine Gruppengröße, wo man mit allen mal in Kontakt kommen kann, wenn man möchte. Und die Tischgröße ist so bei 8 Personen und meistens ist es so, dass nach dem Wochenende der Tisch irgendwie schon so, alle haben sich per WhatsApp schon verknüpft und wollen sich dann offline nochmal treffen und das ist total schön. Also
das finde ich total interessant, deswegen mag ich die Idee der Nähcamps auch total gerne, weil du verkaufst ja sozusagen nicht nur diese Zeit zum Nähen, ne, wie das mal auch ursprünglich, glaube ich, dein Slogan dafür war, sondern es ist ja tatsächlich diese Begegnung, dieses ich treffe andere Leute, die das Gleiche machen wie ich, die sich für ähnliche Sachen interessieren wie ich, was ja wirklich auch noch Teil sozusagen deines Angebots ist, ne? Also was so mitschwingt und bestimmt auch ganz viel Wert hat, ne? Aber was man ja erstmal gar nicht so als Produkt verkaufen kann.
Ja, also mittlerweile heißen sie auch nicht mehr Nähcamps, sondern Näh deinen Stil Camps. Um eben das, ja, ich möchte es auch noch kurz erklären, weil dieses Thema Näh deinen Stil jetzt über allem steht bei Ellepuls und deswegen die Camps eben so heißen und das sich auch im Produkt widerspiegelt. Also dieses Treffen und Kennenlernen ist ja weiterhin da. Aber die Workshops, die es auch immer schon gab bei meinen Events, haben sich halt auch noch mal mehr auf dieses Stilthema ausgerichtet. Und zum Beispiel Schnittanpassung, ja, also mehr so die strategischere Ebene des Nähens, nenne ich das gerne.
Ja, naja, das ist ja sozusagen ein Mischprodukt, in dem ganz viele Dinge drin sind. Also das mit der Begegnung war jetzt ja ein Ding und dann eben das ist Wissensvermittlung und die Gelegenheit, was gleich auszuprobieren, genau, und umzusetzen und voneinander und miteinander zu lernen. Das ist ja wirklich, was vielen, die dann so alleine irgendwo sitzen, dann auch oft fehlt. Ne? Also ich bin ja immer erstaunt, man hat ja das Gefühl, man kennt ganz viele von diesen Näherinnen in Deutschland, aber ich glaube, es gibt noch mindestens Faktor 10 von Frauen, die irgendwo in ihrem Nähzimmer sitzen und von denen wir noch nie was gehört haben.
Nee, definitiv. Also ich glaube, es sind irgendwie an die 10 Millionen oder so.
Ach, dann sind es mehr als Faktor 10.
Ja. Also ich vermute mal, ich habe jetzt keine Statistik dazu, aber Anna hat es letztens auch nochmal erwähnt, Anna von Einfach Nähen in der letzten Podcast-Episode. Da hat sie auch irgendwas von 10 Millionen gesagt. Wahrscheinlich gibt es irgendwie so eine Statistik, dass es vielleicht so viele Nähmaschinen gibt in Deutschland. Heißt natürlich nicht, dass die alle in Betrieb sind, aber es ist doch ein ziemlich großes Potenzial da.
Ja, und das finde ich eben toll. Und deswegen wollte ich mit dir eben auch über Community sprechen, weil du ja tatsächlich eben die Leute sehr zusammenbringst und weil du dieses von einem Nähblock beginnend, wo du eine Community aufgebaut hast, das tatsächlich ja einmal bis zum Näh deinen Stil Camp hingefahren hast und dann aber auch wieder zurück zu eurem Club und zu dieser virtuellen Community. Ja. Was würdest du sagen, was unterscheidet diese Begegnung auf einem Nähcamp von so einer virtuellen Community, zum Beispiel in dem Club oder wenn man es auf Facebook hat oder sowas?
Ja, also die Näh deinen Stil, also Club-Community ist ja auch bei Facebook in einer geschlossenen Gruppe, die natürlich dann nur den Mitgliedern zugänglich ist. Also ja, klar, ich meine, der Hauptunterschied liegt ja auf der Hand. Das eine kann man nur im Internet machen, das andere kann man quasi nur im echten Leben machen, in einem Raum, wo man sich trifft, also wirklich trifft, was ja momentan nicht möglich ist. Deswegen bin ich natürlich auch ganz froh, dass ich diese virtuelle Community auch bedienen darf. Ich finde, beides greift irgendwie gut ineinander, weil die virtuelle Community ist oftmals der Punkt, wo die Begegnung zum ersten Mal stattfindet. So wie man das ja auch vom Bloggen früher kennt, über Kommentare und zurückkommentieren und so weiter. Und dann kommt irgendwann auch so der Wunsch auf, ach, die finde ich irgendwie so super und so nett, diese Frau, die mir da virtuell begegnet ist, die möchte ich gerne mal in echt kennenlernen. Also die Mitglieder ganz viel auch untereinander.
Das wird ja auch oft unterschätzt, diese virtuellen Begegnungen. Ne? Also die Leute, die das noch nie erfahren ja. haben, wie es ist, in so einer virtuellen Gruppe oder Community zusammen zu sein, die denken ja, das sind ja sozusagen nur in Tüdelchen die Internetfreunde, dass da ja wirklich auch Beziehungen und Freundschaften und tiefe Gespräche und so weiter entstehen können. Das wissen ja auch viele Leute gar nicht.
Ich glaube sogar, dass online manchmal die tieferen Gespräche geführt werden, weil man so eine Distanz zwischen sich hat. Also ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber vielleicht geht dir das ja auch manchmal so. Wie soll ich das erklären? Also
du, ich verstehe das absolut. Ich habe meinen Mann
auf dem
Internet runtergeladen und ich habe auch meine beste Freundin im Internet kennengelernt. Ja. Also ich kenne das sehr gut. Ich vergleiche das immer auch mit zum Beispiel mit Gesprächen, die man am Lagerfeuer hat oder wenn man am Meer zusammen entlang geht, wenn man sich nicht dauernd dabei anschaut, kann möglicherweise so eine innere Assoziationskette im Gang kommen oder vielleicht auch ein Mut, bestimmte Dinge anzusprechen, als wenn man sich so gegenüber sitzt und sich so beobachtet dabei sozusagen.
Ja, das und wenn man jetzt zum Beispiel in einer Gruppe zusammensteht bei der Kaffeepause, möchte man vielleicht nur einer Person was erzählen oder tiefergehend erzählen, möchte aber nicht unbedingt, dass alle anderen das so mitbekommen. Und ich habe immer nur so das Gefühl, wenn man das schreibt, ist es ja auch nochmal anders, weil man sich das ja nochmal vorher anders durch den Kopf gehen lässt, als wenn man es gleich so aus dem Mund rauslässt. Und das führt ja auch gerade im Club zu wirklich intensiven Gesprächen. Ich habe das letztens auch nochmal in irgendeinem Newsletter geschrieben. Mich hat das Also ich hätte nie damit gerechnet, dass diese Gruppe, die ich ja damals aufgemacht habe, um den Frauen sozusagen das Nähen des eigenen Stils näher zu bringen, dass das sowas viel Tiefergehendes geworden ist.
Naja, das ist ja aber auch nicht nur, sag ich mal, Vorhänge und Sofakissen nähen, sondern die Kleidung ist ja was sehr Persönliches. Und gerade auch wenn man, wie soll ich sagen, also auch passformgenaue Kleidung bei mir oder Stil, passende Kleidung bei dir hat, dann hat das ja ganz viel mit dem Menschen zu tun und dann muss man natürlich auch die Worte ein bisschen auf die Goldwaage manchmal legen, beziehungsweise auch ermuntern, also ein bisschen offensiver vielleicht auch mal so und dafür so ein Gefühl zu haben, ist ja auch gar nicht so einfach.
Ja, genau. Also ich, wie gesagt, als ich das gestartet habe, habe ich eben nicht erwartet, dass das auch so eine enge Gemeinschaft der Frauen untereinander wird. Wir haben ja auch ein Clubtreffen geplant für Oktober. Also ich hoffe natürlich, dass bis dahin das große C vorüber ist und wir das auch so stattfinden lassen können, wie wir es geplant haben. Da freuen sich auch schon viele der Teilnehmerinnen drauf und wir natürlich auch sehr, weil wir ja schon sehr tief in den Vorbereitungen auch drinstecken. Ja, also ich drücke uns allen die Daumen, dass es klappt.
Ja, du hast es gerade angesprochen, die aktuellen Zeiten rund um das Virus, was uns gerade das Leben so stark verändert, hat ja auch euer Geschäft ein bisschen verändert. Also ganz konkret, ihr hattet deinen Stilcamps geplant und die mussten nun leider verschoben werden. Habe ich das richtig so wiedergegeben?
Ja, genau. Also das nächste wäre jetzt am kommenden Wochenende gewesen in Düsseldorf. Und gerade in Nordrhein-Westfalen hat sich das ja schon früh abgezeichnet, dass, die Verbreitung des Virus ja relativ zügig vonstatten gegangen ist. Und wir haben halt immer noch so geschaut und dann hieß es ja erst, ja, so Events ab bis zu 1000 Personen sind noch erlaubt. Dann dachten wir so, ach, na okay, alles noch gut. Dann wurde das ja immer eingegrenzter und irgendwann haben wir gedacht, das können wir auch gar nicht irgendwie verantworten, das durchzuführen und selbst wenn Leute gekommen wären, hätten die sich, glaube ich, alle auch komisch gefühlt. Also weißt du, was ich meine? So, das war so wirklich, also wir haben echt lange hin und her und wie machen wir es jetzt? Und dann haben wir gedacht, nee, wir müssen es jetzt einfach verschieben, absagen wollte ich es nicht. Und im
Das würde ich ja gerade sagen. Ich habe es verschoben auf nächstes Jahr.
Ja.
Und das gibt ja eben auch die Gelegenheit zu sagen, ich habe was, worauf ich mich freuen kann, so wie du das eben bei dem Club-Event gesagt hast. Und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen, gerade in diesen Zeiten, wo wir so gar nicht wissen, wie es weitergeht, finde ich diese etwas längerfristigen Termine, die helfen mir tatsächlich auch, mich auf irgendwas zu freuen. Also zu sagen, da kommt dann die Normalität irgendwann ja doch wieder und dann kommt was auch was Besonderes und dann freut man sich eben aufs nächste Jahr.
Genau, und wir haben dann noch ein weiteres Event, was im Mai hätte stattfinden sollen, auf nächstes Jahr dann verschoben im Mai auch in Stuttgart und ein weiteres Event abgesagt, ja. Sag mal, für so ein kleines Unternehmen ist es natürlich schon... Ja, auch ein Einschnitt dann.
Definitiv, ja. Also das ist, das sind die Gäste, die euch wegbleiben, wie in dem Café um die Ecke, die eben ja schon eingeplant waren. Ihr hattet ja auch schon viele Tickets verkauft gehabt.
Ja, genau.
Das ist ja nichts, was wie beim Café um die Ecke ganz spontan passiert, sondern tatsächlich ja auch länger geplant wird. Und das ist natürlich ein großer Anteil eures Geschäfts, der dann da jetzt sich verschiebt, beziehungsweise einfach dieses Jahr nicht so als Option erstmal dasteht in diesem Halbjahr und noch nicht wissend, was eben im zweiten Halbjahr ist.
Ja, genau. Also es ist natürlich auch für die Teilnehmer dann schwierig. Also viele haben auch geschrieben, na, wir halten euch die Treue und wir möchten, dass das auch stattfindet und nehmen das auch in Kauf, dass das jetzt länger dauert als eigentlich geplant, bis sie eben sich da treffen können. Und andere haben aber natürlich auch gesagt, nee, wir brauchen das Geld jetzt auch eben ganz dringend und haben das Ticket dann storniert.
Das finde ich schade, weil es ist ja, man liest ja auch ganz viel von solchen Aufrufen von KünstlerInnen und so, die dann sagen, ja, wir brauchen jetzt eure Unterstützung und ich hätte jetzt, ich hoffe einfach für euch, dass dieses inhabergeführte Geschäft, was ihr ja auch seid, oder inhaberinnengeführte Geschäft, wo du ja auch das Gesicht davon bist, wo die Leute ja nicht irgendwas kaufen, sondern was von Elke, von Elpuls kaufen, dass dann eben auch so dieses Bestreben da ist, zu sagen, ja, wir stehen es gemeinsam durch. So, ne? Aber das sind ja einige auch und das freut mich, das zu hören.
Ja, also das freut mich natürlich auch sehr und ja, vielen Dank an alle, die jetzt zuhören und sich angesprochen fühlen.
Ja, definitiv. Ich finde, das ist auch ganz wichtig zu sagen, dass das ja auch genau wie bei dem Café bedeutet. Ne? Also wenn wir da jetzt nicht gemeinsam irgendwie durch diese Zeit durchgehen, dann gibt es vielleicht das Café irgendwann nicht mehr. Und wir alle ackern ja und machen alles möglich, um durch diese Zeit durchzukommen und dann eben auch noch weitere Angebote zu machen. Aber ich nehme ja an, dass ihr nicht faul auf der Haut liegt, sondern schon nach Alternativen guckt und dass ihr auch euren Club mal wieder öffnet für neue Leute, die sagen, jetzt möchte ich aber virtuell was tun, wenn ich schon nicht aus dem Haus kann, oder? Wann werden das nächste Mal die Tore geöffnet?
Also wir hatten ja jetzt gerade die Tore offen bis vor ein paar Tagen.
Ah,
ja.
Für die Podcast-Hörerin ganz schlecht, aber wann können Sie sich wieder drauf freuen? Wie oft macht ihr das?
Also da gibt es jetzt noch keinen festen Plan. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie es generell weitergeht. Aber wer Interesse hat, kann sich natürlich gerne auf die Warteliste setzen und wird dann sofort informiert, wenn es wieder losgeht.
Ja, die Warteliste machen wir auf jeden Fall in die Shownotes zu der Podcast-Episode, damit ihr da auch rein könnt. Und wenn ich mir das so beobachtet habe bei euch, Elke und ich, wir arbeiten ja eng zusammen und man kriegt ja doch auch das eine oder andere immer mal mit. Ungefähr einmal im Quartal war das, oder?
So wird es wahrscheinlich wieder sein, ja.
Ja.
Aber ich habe jetzt noch keine Daten.
Nein, heutzutage ist das ja sowieso total schwer, irgendwelche Planungen zu machen. Also ich habe letztens überlegt, dass die größte Fehlinvestition meiner letzten Monate war ein teurer Kalender. Also alles, was ich in diesem Kalender drinstehen hatte, also die Nedernstiel-Camps und die Messe und so weiter, das habe ich alles gestrichen und ich hatte das alles so schön gemacht und hatte mir das so vorgestellt, so das Jahr geplant und so weiter und das ist ja wirklich eine Lehre, die wir gerade haben, also das ist diese Planung, die ist jetzt leider alles dahin. Ja,
musst du jetzt neu auffüllen.
Ja, ganz genau. Und zum Teil eben auch mehr mit diesen virtuellen Inhalten, also mit Online-Angeboten, die ja eben jetzt tatsächlich eine große Chance sind und wofür ich auch ganz dankbar bin, dass wir das schon so machen. Ne? Das wissen ja alle schon ein paar Jahre im Internet und haben ja ganz vieles, worum andere uns beneiden. Ne? Also so Online-Kurse, euer Club und ja, überhaupt diese Erfahrung mit dem Bloggen, wie lange du das schon machen? Wie lange bloggst du eigentlich?
Seit 2012, August. Aber ich habe anfangs ja nur über Kinderkleidung gebloggt.
So haben wir alle angefangen.
Wie so viele. Und mit dem ersten Pulli, den ich dann für mich genäht habe, war es dann um mich geschehen. Und dann war sozusagen der Fokus auf Kleidung für mich.
Wie ist denn aus diesem privaten Nähblog, das war doch ein privater Nähblog am Anfang, oder?
Klar, ja.
Wie ist denn daraus die Idee entstanden, ein Geschäft zu machen?
Also die Idee war eigentlich überhaupt gar nicht da. Ich muss kurz dazu sagen, ich hatte vorher ein Kartenbusiness. Also da habe ich auch selbstgemachte Karten aus Holz an Hochzeitspaare verkauft. Mhm. Auch sehr hochwertig und habe das gemacht, bis eben meine Tochter, mein drittes Kind, auf die Welt kam. Und danach musste ich mich quasi entscheiden, weil ich gerade diese Kleinunternehmerschwelle erreicht hatte. Diese 17.500 Euro im Jahr, ob ich jetzt quasi weitermache und dann eben mit Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer arbeite oder ob ich aufhöre.
Das ist sehr interessant. Also sozusagen, ob du es ernst machst?
Ja.
Oder
genau, weil wenn ich das weiter hätte machen wollen, hätte ich ja mit den drei kleinen Kindern nicht viel selber machen können. Ich hätte also jemanden einstellen müssen und so weiter und so fort. Und die Option, weiter das so vor sich hin plätschern zu lassen, fand ich jetzt nicht so attraktiv. Deswegen habe ich mich dann entschlossen, aufzuhören. Manchmal muss man ja auch aufhören, wenn es am besten ist. Das war auch gut. Und dann habe ich einfach, als meine Tochter so 6 Monate alt war, doch wieder so dieses Kribbeln in den Fingern gespürt. Ich wollte irgendwie was machen, Handwerk, irgendwas, um wieder so einen Ausgleich zu haben zu diesem Mutter mit 3 Kindern den ganzen Tag zu Hause. Genau, und dann habe ich, irgendwo mal auf irgendeinem Blog gesehen, wie man aus einem Männer-T-Shirt ein Body näht. Habe ich gedacht, ach, du hast doch noch irgendwo die Nähmaschine auf dem Dachboden stehen. Ist wahrscheinlich auch jetzt keine so einzigartige Geschichte, die ich erzähle. Und so hat es dann angefangen.
Das finde ich aber gar nicht schlimm, dass das nicht einzigartig
ist. Nein,
nein. Ja, das Verbindende auch, ne? Dass wir so, also dass dieses so viele Frauen teilen diese Geschichte. Ich finde das wunderbar.
Das war ja auch nicht negativ gemeint, also im Gegenteil. Und dann, meine Mutter, meine Schwiegermutter und eine Freundin von mir fragten mich immer wieder, was hast du denn genäht? Weil die das interessant fanden, weil die auch selber genäht haben oder mal genäht haben früher. Und dann habe ich gedacht, ach, bis ich da jetzt irgendwie Fotos hin und her schicke, mache ich irgendwie da so ein Blog-Ding. Gibt es ja jetzt, damals. Und habe dann bei Blogger so einen kostenlosen Blog aufgemacht. Und wie das dann so ist, auf einmal hat man dann einen Leser und fragt sich so, huch, wo kommt denn die Person jetzt her? Wie aufregend. Ja, und dann habe ich auch angefangen, bei Me Made Mittwoch mitzumachen, bei Rund ums Vibe, wer das noch kennt, Rums genannt, so Link-Partys. Und darüber hat man sich ja dann relativ schnell auch ins Gespräch gebracht. Aber es war halt immer ein Hobby, bis ich dann einen Schnitt für ein Oberteil für mich gemacht hatte, was gut ankam. Dann habe ich das kostenlos ins Netz gestellt, ein Jahr lang mehr oder weniger vergessen, dann nach einem Jahr geschaut, wie viele Leute hat es überhaupt interessiert. Und als ich dann gesehen habe, wie viele Downloads es zu diesem kostenlosen Schnitt gab, da habe ich gedacht, okay, den gibt es jetzt in verschiedenen Größen und den verkaufe ich dann.
Ich erinnere mich, ja. Das T-Shirt fand ich super. Das fand ich super, aber war natürlich nur für meinen rechten Oberarm in der Weite sozusagen das gesamte T-Shirt. Weil für diejenigen, die uns nicht kennen, Elke ist groß und schlank und ich trage eine Plus-Size-Größe, bin aber auch groß. Bin auch nicht ganz so groß wie Elke.
Nee, also, das stimmt.
Aber ihre Größe würde mir garantiert nicht passen. Und ich fand das aber schon schick damals, dieses T-Shirt. Das habe ich gesehen. Und daraus ist dann die Idee entstanden mit den Schnittmustern, die sich dann weiterentwickelt hat zu den Camps und zum Club und so weiter. Und jetzt seid ihr ein kleines Unternehmen, oder?
Ja, Also es war nichts von dem, was ich gemacht habe oder wo ich jetzt stehe, großartig geplant. Erst seit mein Mann mit im Geschäft dabei ist, wird es etwas weitreichender geplant und strategischer aufgebaut. Das war mir vorher halt nicht so wichtig. Aber jetzt, wo natürlich die Familie davon leben muss, hat es natürlich auch einen ganz anderen Stellenwert und dann muss das natürlich sein. Und ich finde mich so langsam auch rein.
Ja, ich meine, die Familie ist davon abhängig, ihr habt MitarbeiterInnen und ein Büro und so weiter, das muss ja alles auch bezahlt werden.
Genau.
Und das macht dann, das verändert sicherlich dieses Arbeiten, das ist bei mir ja auch nicht anders. Also was vorher nach dem Lustprinzip manchmal so gemacht wurde,
genau,
muss dann tatsächlich irgendwann auch geprüft werden, ob das für das Geschäft was bringt oder auch nicht.
Ja, das
bleibt
ist es
nicht
eben
aus.
Ja.
Und wie würdest du das sagen, das Hobby zum Beruf zu machen?
Ja.
Ist das eine gute Idee oder nicht? Oder immer mal so?
Also wenn man wirklich extrem an dem Hobby an sich hängt, dann sollte man es, finde ich, nicht in der Form zum Beruf machen, wie ich es gemacht habe. Weil
also mehr bewahren als kostbare
Schatz. Ja, weil ich jetzt natürlich viel, viel weniger Zeit habe zum Nähen als damals, als ich den Blog angefangen habe. Hm. Jetzt liegen meine Aufgaben woanders. Und manchmal denke ich, ich brauche jetzt ein Hobby.
Ja, das kenne ich gut. Das kenne ich tatsächlich auch gut. Und es ist ja auch manchmal so, dass ich dann denke, abends jetzt noch nähen, also sozusagen dieser Angang zum Nähen, weil es so nah am Beruf ist, fühlt sich es erstmal an wie eine Aufgabe. Nur wenn ich dann dabei bin, ist es schön. So.
Mhm.
Aber sozusagen dieser Angang, der ist oftmals so schwierig, weil ich das Gefühl habe, es hängt so sehr an der Arbeit dran und es ist so eine Verlängerung der Arbeit oder so.
Ja, also das ist bei mir jetzt nicht so sehr ausschlaggebend, sondern einfach, dass ich ja mittlerweile einen ganz normalen Arbeitstag habe. Und wenn ich nach Hause komme, 3 Kinder, die natürlich auch Aufmerksamkeit haben wollen. Wir haben ein Haus, wir haben einen Garten und
Hühner.
Ja, das ist, damit habe ich nichts zu tun. ja, und dann sage ich mal, ist abends einfach, bleibt nicht mehr viel Zeit und auch nicht mehr so viel Energie.
Ja.
Und das ist eben das, wo ich, ja, dem trauere ich dann doch teilweise auch etwas hinterher. Ich hatte es mir dann auch schon mal bewusst eingeplant, immer freitags nachmittags sozusagen meine Nähzeit zu haben. Das kollidierte dann wiederum öfter mit der Anreise zu einem Nähcamp, zum Event. Die fangen ja immer freitags an. Ja, das muss ich mir eigentlich wieder fester einplanen, damit ich es dann auch konsequenter wieder mache. Weil, wie du sagst, wenn ich es dann auch mache, dann ist es einfach total schön und ich kann da auch genauso abtauchen wie vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren.
Ja. Ja, das ist doch schön. Das geht mir auch so. Also, dass wenn ich dann mal so dabei bin, dass es dann wirklich nur für mich ist und eine Sache ist, die ich auch genieße, aber eben dieser Angang ist manchmal ein bisschen schwieriger.
Mm.
Deswegen ich ja oft scherze und sage, ich nähe eigentlich gar nicht gerne.
Ah, das ist aber gelogen, oder?
Ja, das ist gelogen. Das liegt einfach an den genannten Gründen, die ja viele auch kennen, die viel arbeiten und die viel machen.
Und kommst du jetzt eigentlich mehr oder weniger zum Nähen, wo du viel zu Hause bist, gezwungenermaßen?
Also ich habe ehrlich gesagt keine Lust zum Nähen so richtig. Ich habe am Beginn dieser Corona-Krise tatsächlich im Büro eine große Tasche gepackt mit Schnittmustern und Stoff, weil ich sonst im Büro zuschneide am wunderbaren großen Konferenztisch und dann gedacht habe, oh Mensch, wenn wir wirklich in Quarantäne sind, ja, dann ärgerst du dich doch, wenn die Sachen alle im Büro liegen. Aber diese Tasche steht noch genauso da, wie ich sie abgestellt habe. Ich habe in der Zwischenzeit eben diese Atemschutzmasken auch genäht. Und habe darüber ja auch gebloggt, weil das ja so ein Thema in der Näh-Community war und auch ein wichtiges Thema war und ist. Aber also dieses von wegen, man hat jetzt so viel Zeit, das empfinde ich tatsächlich nicht, weil ja eben dieser Arbeitsalltag in das Zuhause verlegt wurde ins Homeoffice und ja, das eben nicht das Gleiche ist, wie im schönen Büro sitzen und da arbeiten können. Wie ist es bei dir?
Ja, ich habe mich geärgert, dass ich vorher nicht Stoff gehamstert habe. Weil ich habe ja ein eher kleines Stoffregal für eine Hobbynäherin oder ja, im Vergleich zu dem, was ich oftmals so sehe und höre. Und jetzt steht der Hosen-So-Long an im Nähdeinen Stil-Club. Da hätte ich so einen Stoff, der geht, aber zum Glück sprach mich gerade gestern noch jemand an, jemand, der mich mit Stoff versorgen wollte. Und da habe ich dann dankend zugesagt, was ich sonst eigentlich nicht mehr so gerne mache. Genau. Und eben auch aufgrund der, Mundschutz darf man ja jetzt nicht mehr sagen.
Ja.
Der Gesichtsbedeckung.
Ich glaube, im Podcast kann man das noch sagen.
Ja. Also ich habe ja auch ein Tutorial dazu gemacht, wie man ein Mund-Nasen-Bedeckungs-Dingsda-Bums da nähen kann.
Gesichtsverzierung,
Gesichtsdeko, Schnutenbedeckung, was habe ich schon alles gelesen?
Also wir erklären das jetzt nochmal. Man darf das nicht mehr sagen, weil es tatsächlich findige Leute gibt, die das abmahnen und dann eben ihre Anwälte uns auf den Hals setzen, was wir natürlich nicht wollen. Deswegen vermeiden wir dieses Wort.
Grundsätzlich ist, glaube ich, nichts dagegen einzuwenden, das zu sagen. Man darf es aber nicht in der Form verkaufen. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Also, genau.
Aber dein Schnittmuster ist kostenlos, das kann man bei dir runterladen.
Genau. Und dafür habe ich halt Baumwollstoffe gebraucht und ich hatte, da ich kein Patchwork nähe, eigentlich ganz, ganz viele Baumwollstoffe, die irgendwann mal irgendwie zu mir gekommen sind, verschenkt wurden, was auch immer, habe ich dann weiter verschenkt und jetzt denke ich so, ach Mensch, muss ich jetzt meine Bettwäsche aufbrauchen oder was?
Also, Elke, müssen wir jetzt noch deine Postadresse haben, damit alle dir Stoff spenden.
Um Gottes Willen!
Aus der ganzen Republik.
Nee, dann nehmt mal lieber selber die Maske noch. Nee, also so dramatisch ist es jetzt auch nicht. Aber ich habe dann tatsächlich auch angefangen, das mit Jersey zu testen. Geht auch, kann man auch machen. So. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, schon besser, wenn es ein Baumwollstoff ist, den man gut in die Kochwäsche packen kann. Ne?
Ja. Ja, jetzt sind wir ja wirklich so ein bisschen gehüpft zwischen den Themen, wie man in Hessen sagt, vom Handkäse zum römischen Kaiser oder in anderen Regionen irgendwie nochmal anders. Fand ich aber sehr schön, das mal unsere Podcast-Premiere zusammen zu machen. Ich bin gar nicht sicher, ob du als erstes jetzt von den Interviews gekommen wirst. Ich werde das ja thematisch ein bisschen ordnen in der 5. Staffel, wie es gut zusammenpasst. Ich freue mich aber, dass du uns einen Blick hinter die Kulissen von Näh deinen Stil L-Puls gegeben hast, denn das ist ja was ich persönlich ganz faszinierend finde, genauso faszinierend wie jetzt bei den ganzen Videos in die Wohnzimmer der Stars zu gucken, ist das ja so ein bisschen Einblick in das Geschäftsmodell zu bekommen und ich glaube, was wir ja machen, ist wirklich ein persönliches Geschäft und da dürfen wir auch ein bisschen was verraten, um einfach die Leute ins Boot zu holen und zu sagen, ja, wir sind eine Community und ich glaube, da bist du ein ganz wichtiger Teil von der Community. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt mit mir gesprochen hast.
Ja, danke schön. Hat mir auch Spaß gemacht und bin gespannt, wen du noch alles eingeladen hast und was deine weiteren Gäste so erzählen.
Ja, lass dich überraschen. Dankeschön, Elke.
Ja, tschüss. Danke.
So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich an dem Interview. Das ist doch alles ganz schön spannend, oder? Dieser Blick hinter die Kulissen. Auch L-Puls, also das Unternehmen von Elke, ist ohne großen Plan entstanden und hat sich erst nach und nach zu einem richtigen Business entwickelt. Erst als damit ernsthaft ein Einkommen erzielt werden musste, um eine Familie zu ernähren, wurde es ernst und damit auch größer und strategischer. Das ist sicherlich eine gute Grundlage, um auch in den schwierigen Zeiten jetzt am Markt zu bleiben. Was ich an dem Geschäftsmodell von Elke so spannend finde, ist die Kombination aus Offline und Online. Elke kam aus der digitalen Welt mit dem Bloggen. Sie begann eben zu bloggen und digitale Schnittmuster über das Internet zu verkaufen. Und dann entwickelte sie die Idee der Nähcamps, aus denen dann die Näh dein Stil-Camps entstanden sind. Schon bevor die Corona-Krise die Camps erst einmal unmöglich machte, gründete sie das Membership-Angebot, den Näh dein Stil-Club. in dem das Nähdeinstiel-Camp und dessen Vorteile und Wirkung in ein längerfristiges digitales Angebot übersetzt wurde. Das war sozusagen ein weiterentwickeltes, aber auch neues Angebot, das gerade jetzt, wo aufgrund von Corona Veranstaltungen unmöglich sind, die Einnahmen, aber auch die Ideen weiterleben lässt. Ja, unternehmerisch tätig zu sein bedeutet, dass wir uns immer wieder neue Gedanken machen müssen, welche Angebote wir machen wollen und wie wir uns strategisch ausrichten. Eigentlich ist die unternehmerische Tätigkeit per se agil. So wie ich es in der letzten Episode über meine geschäftliche Entwicklung berichtet hatte, geht es letztlich allen Unternehmen. Wir müssen uns immer wieder auf die aktuelle Situation einstellen und unsere Entscheidungen immer wieder hinterfragen. Und wir müssen jeden Tag sichtbar sein, damit uns potenzielle Kundinnen finden, damit wir regelmäßig Einnahmen haben, die unseren Geschäftsbetrieb erst möglich machen. Über dieses sich immer wieder neu erfinden und sich immer zu sichtbar machen, spreche ich unter anderem in der nächsten Episode mit Petra vom Stoff-Online-Shop Pepelinchen. Zum Schluss noch eine Bemerkung. Elke und ich sprachen auch über die Corona-Krise und die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Wenn du möchtest, dass die Handarbeitsbranche vielfältig und bunt bleibt und uns gerne unterstützen möchtest, dann klick die Links in den Shownotes und schau, was dir aus unseren Angeboten gefällt. Denn Schnittmuster und Selbstlernkurse kannst du bei Krafteln und L-Puls jederzeit kaufen. Es würde mich sehr freuen, wenn du da uns unterstützt und eben ja uns hilfst, am Markt zu bleiben, damit wir eben auch noch in Zukunft für dich da sind und dir ja Podcasts und andere tolle Angebote machen können. Jetzt sage ich erstmal Tschüss, bis nächste Woche. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Pass auf dich und deine Lieben. Bleib gesund. Bis bald, deine Maike Rentschbergner.